told everybody that we had pictures.
Gut, dann übergebe ich das Wort direkt an Ulrike Spielen für den nächsten spannenden Vortrag.
Hallo. So, I switched to German. The Illusion of Life ist hier übersetzt als Illusion vom Leben. Das hat schon Verwirrung gestiftet. Was meint die damit? Ist vielleicht falsch übersetzt. Vielleicht hätte man sagen sollen des Lebens. Und vielleicht impliziert es so ein bisschen, dass die Illusion vom Leben, die man als Computeranimateur hatte, damals im Labor bei der A3, beim Detlef, tatsächlich so illusorisch war. Also wir hatten einen Spruch, es gab ein Verb, das musste man erstmal lernen, rendern. Wir rendern Bilder, ja, das war ja nicht selbstverständlich. Und dann haben wir das als Augenrendern bezeichnet. Also das war immer ein bisschen anstrengend. Okay, aber so viel zur Illusion. Eigentlich, gut, ich mache drei Teile, mal gucken, ob ich durchkomme. Ich kriege vielleicht gleich Warnungen, dann werde ich ein bisschen Speed geben. Also einmal, was ist die Illusion of Life, was ist da daran wichtig für uns, wenn wir Bilder machen, wenn wir Animationen machen? Es geht um Glaubwürdigkeit, es geht nicht um Realität, schon mal so viel vorweggenommen. Dann geht es um Storytelling-Prinzipien und auch noch um Interactive Storytelling, was im Moment mein Forschungsthema ist und meine, ja, das, womit ich mich gerne befasse. So, da geht alles drauf zurück. Die Illusion of Life hat irgendwann mal ein Buchtitel geschmückt von Disney, kann man sagen, von zwei Autoren, die Designprinzipien für Computeranimationen, für traditionelle Animationen, waren in den 20ern gezeichnete Animationen entworfen haben. Dieses schöne Buch lag herum beim Fraunhofer, ja, damals AGD noch, als ich angefangen habe 1990, da mal Praktikum zu machen. Ich wollte als Grafikdesignerin gerne was über Animation lernen. So, und inzwischen will ich ein bisschen dann weiter ausholen und sagen, wie machen wir eigentlich Animation, wieso verstehen wir Animation? Es war damals ein sehr technisches Thema, aber man hat sich offensichtlich schon dafür interessiert, wie wird Animation glaubwürdig? Und was ich jetzt hier zeige, ist keine Animation, die ich jemals gemacht hätte, sondern von einem anderen Wissenschaftler, damals 1994, Carl Sims, heißt so, hat auch solche Dinge gemacht. Er hat das vorgestellt, da war ich auch mal auf einer SIGGRAPH 1995, im Bereich Artificial Life. Also das sind keine handanimierten Figuren, sondern es sind einfach Boxen, die er aneinander gehängt hat und die nach bestimmten Regeln ja, sich fortbewegen sollen. Und er hat dann bestimmte Dinge gemacht wie Competitions, also Wettbewerbe gegeneinander, und die Besten durften weitermachen, sich leicht verändern. Also war so eine Art genetischer Algorithmus. Das heißt, man hat sich ein bisschen mutiert und dann geguckt, wieder gegeneinander antreten, wer dann besser ist. Und er hat das quasi in diesem Artificial Life-Kontext vorgestellt in einem Workshop und jetzt auch irgendwelche Kämpfe zum Schluss, was recht statisch gesehen ist, aber dann halt auch Walking, Swimming und so weiter, ist alles dann ein bisschen mehr komplex und hat so ein bisschen Evolution gespielt. Das Interessante ist, dass auch eine Schlussfolgerung war, die dann überlebt haben, waren tatsächlich Fortbewegungsarten, die auch in der Natur bei uns so ein bisschen sichtbar sind, also irgendwie wahrscheinlich so eine gewisse Logik drin. Immer wenn ich das mal zeige, ich zeige es auch heute mal Studenten oder so, dann lachen viele oder finden das schmunzelhaft. Und ich zeige es genau aus dem Grund, nicht wegen der Evolution, das interessiert mich hier sekundär, sondern eigentlich, dass wir lachen müssen, wenn wir das sehen. Dass wir uns irgendwie da wir identifizieren uns mit diesen Figuren. Die sind irgendwie, wir haben Mitleid mit denen, wenn es einer da überhaupt nicht schafft, ja, und macht da immer im Kreis rum. Also irgendwie denken wir auch, Mensch, die haben Ziele und kriegen es nicht hin. Wir sind emotional angesprochen, dabei sind das nur Boxen. Und nicht, dass da auch jemals eine Absicht in diesen Boxen rein programmiert wäre, sondern die wollen einfach nur, wie auch immer. So, es sind physikalische Dinge. So, man könnte sagen, das ist Storytelling. Also Storytelling eigentlich nicht im beabsichtigten Sinne, sondern so sind wir Menschen. Wir machen in unserem Kopf, wenn wir sowas sehen, eine Story für uns selbst. Also wir nehmen das wahr. Manche sagen dazu, das hat zu tun mit dem Theory of Mind Phänomen. Das heißt, wir haben die Fähigkeit als nicht autistische Menschen, die Absichten und Pläne anderer zu erkennen. Wir sehen nur Mechanik, wir interpretieren Verhalten, also eine Zielverfolgung, und dann auch Absichten daraus. Und man sagt auch teleologische Struktur, das heißt auf ein Ziel hingerichtet. Das ist zum Beispiel auch, wenn einer sagt, der Wind bläst. Ja, der Wind bläst nicht. Der Wind ist überhaupt keine Figur, ja, sondern das ist ein physikalisches Phänomen, was man eigentlich nicht mit so einer Person, die etwas tut, nämlich Blasen, erklären kann. Aber das ist unser Verständnis von der Welt. Okay, und Ähnliches haben bloß nicht so experimentell, also auf eine andere Art und Weise experimentell eben diese Disney-Leute versucht in diesem Illusion of Life. Da gibt es 12 Grund-Animation-Principles oder Animationsprinzipien. Eins davon ist Anticipation, also Antizipation, die Vorwegnahme einer Bewegung. Was man jetzt hier sieht, ganz klar, der Donald Duck, der will jetzt in die Richtung rausrennen. Er hat sich aber in die Gegenrichtung bewegt. Das ist völlig physikalisch nachvollziehbar, weil wenn ich jetzt hier da rausrennen will, muss ich auch erst mein Gewicht hierhin verlegen und dann kann ich mich so abstoßen. Aber da wird es natürlich total übertrieben und es ist unrealistisch, aber es ist eine eigene physikalische Logik, die so konsistent durchgezogen ist durch sämtliche Filme, dass wir uns nicht dran stören. Wir finden das völlig glaubwürdig, das ist einfach die eigene Physik dieser Welt. Fertig. Und das hat schon mal ein so etwas Ähnliches damals ein englischer Dichter, Samuel Taylor Coleridge, genannt Suspension of Disbelief. Eigentlich noch dazu gesetzt, willing suspension of disbelief. Das heißt, wenn wir ins Theater gehen zum Beispiel, wird einer ermordet auf der Bühne, ja, dann kriegen wir auch keine Krise, sondern wir gucken es an, dann weinen wir auch. Wir sind emotional mitgenommen, jemand ist tot. Dabei wissen wir doch eigentlich, das ist doch nur gespielt. Ja, also wir können uns gar nicht frei machen davon. Das heißt, wir geben in dem Moment unser Gehirn an der Kasse ab und machen willing suspension of disbelief. Und genau das ist, worum es geht. Zum Beispiel wird das oft in der Computeranimation diskutiert. Das war 2001, schon ein ziemlich alter Film, aber einer der ersten oder der erste, der quasi diesen Claim hatte, Fotorealismus im kompletten Feature-Film zu machen. Das war Final Fantasy, die Verfilmung. Da haben die zum Beispiel in der Haut ewig experimentiert, dass die so leicht durchsichtig ist, dass sie realistisch aussieht. Und die waren wirklich kaum von lebenden Menschen nicht zu unterscheiden. Aber, und ich zeige keine Animation von da, sondern eine eigene, die wir in Dekade damals gemacht haben. Dekade, das war die Animationsgruppe innerhalb der A3 bei Detlef. Ungefähr so haben die sich auch bewegt. Also wir haben damals, die Figuren bei Final Fantasy, das war nicht glaubwürdig. Ja, das ist die, also es wurde diskutiert bei denen, wohl lange, das geht hervor aus den Dokumenten, ob sie sich jetzt mehr auf die Animation konzentrieren sollten, dass die realistisch wird, oder das Aussehen. Und sie haben sich für das Aussehen entschieden. Großer Fehler. Im selben Jahr hat Shrek einen Oscar gewonnen, den ersten. Und die sind also an der Kinokasse gefloppt. Dabei haben die so realistische Haut wie noch nie einer zuvor gehabt. Also eigentlich die Bewegung ist unglaublich wichtig. Und eigentlich kam uns das hier menschlicher vor, die Boxen, ja, als die letztendlich die Animation dieser realistischen Menschen. Gut. Gucken wir uns noch ein anderes Beispiel an aus dem Interactive Storytelling, was ein Projekt, was ich aktuell gerade mache. Da ist jetzt keine Computeranimation zu sehen, sondern das ist der Herr Herrmann von der Saalburg, der ist Museumspädagoge. Und es ist quasi der Geist von ihm. Und wir versuchen, also wir machen gerade starten ein neues Projekt, vielleicht kommt es manchen hier bekannt vor, weil ich habe schon mal so ein ähnliches Projekt gemacht, im Jahr 2000 beantragt, 2002 oder so ging es los. Damals hieß es Geist, dieses Projekt heißt jetzt Spirit. Ich arbeite zusammen mit der Ähnlichkeiten rein zufällig. Wir arbeiten zusammen mit der Hochschule für Technik Stuttgart. Wer ist dort? Volker Kors, der damals auch mit uns den Antrag gemacht hat. Oder genau. Mobile Augmented Reality Storytelling for Historic Sites. So, das ist das damalige Projekt gewesen, Geist. Die Idee ist eigentlich heute noch dieselbe. Wir wollen, dass das Interface Teil des Storytellings ist. Wir haben magisches Equipment, mit dem laufen wir draußen rum. Natürlich, das war vor der Zeit von UMTS, vor der Zeit von Tablets. Also wir haben uns das ja überhaupt nicht vorstellen können. Die sahen quasi so aus hier, wir hatten so diese, ja, so eine Art magische Sonnenbrille, oder nee, nicht Sonnenbrille, wie heißt das Ding? Fernglas, danke. Genau. Und dieses Ding hier, das ist Obscuris, das GPS, was da hinten rausguckt. Und das ist der 10 Kilogramm schwere Rucksack mit dem Laptop drin. Aber die erzählte Zeit ist immer die Jetztzeit. Wir laufen jetzt rum, wir haben magisches Equipment, stöbern Geister auf, die erzählen uns was über die Vergangenheit, ist quasi so die Metapher. So, und das ist jetzt endlich, was damals stattfand.
Die Augmented Reality-Anwendung im Projekt Geist lässt die Vergangenheit wieder lebendig werden. Sobald der User ein bestimmtes Gebäude betritt, erscheinen Geister, die er durch sein Magic Equipment sehen und hören kann.
Hallo, nicht erschrecken. Ich bin ein Geist des Jahres 1622.
Bin doch erschrocken.
So bietet sich dem Besucher ein interaktives Spiel, das durch die gesamte Stadt führt.
Ja, also wir erschrecken vielleicht trotzdem, aber wir wollen ja, dass man nicht wegen der Qualität der Computergrafik erschrickt, sondern eigentlich wegen, wenn überhaupt, dann beabsichtigten Wirkungen. Ich fand die Idee immer noch faszinierend, hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe mit Studenten zusammen das mal durchgesprochen und Projekte gemacht. Studierende jetzt bei uns an der Hochschule Rhein-Main, die Media Management studieren, die können nicht programmieren, die können auch nicht groß animieren, ja, 3D, aber die können filmen. Und dann haben die quasi auch eine Umfrage gemacht, die können auch Evaluationen machen. Die sind auf die Saalburg oder ähnliche Burgen gegangen, haben Touristen befragt mit Beispielbildern und gefragt, was würdet ihr lieber haben bei so einer Applikation, real gefilmte Menschen, ja, oder Figuren, und das war ganz klar real gefilmte. So, aber das ist natürlich jetzt ein Problem, wie setzt man sowas um? Und dann dachten wir, gut, das bauen wir jetzt in unser neues Projekt eben ein. Da ist wieder der Herr Herrmann. Also wir hoffen, dass wir irgendwie...
Götter, was ist geschehen? Wo bin ich? Wo sind die Armamentarier?
So, das ist dann der Geist der Römer, den wir treffen irgendwo draußen, der wird vor Bluescreen gedreht. Da das Projekt gerade anfängt, haben wir eigentlich erst nur dieses Fake-Bild da, aber sie funktioniert schon, die App, und es wird weitergehen, also die nächsten 2 Jahre machen wir da was. Die Motivation in diesem Projekt ist natürlich weniger eine Technikperspektive, obwohl es die auch gibt, wir müssen viel integrieren. Es ist jetzt nicht so dermaßen ja, die Grundlagen, vielleicht Forschung wie damals, als das wirklich völlig ja, Science-Fiction fast anmutete im Jahr 2000. Aber es geht auch eben darum, das jetzt wirklich mal umzusetzen und wirklich zu gucken, können wir damit neue Zielgruppen einfach zum Besuch von Museen oder vielleicht so angeblich langweiligen historischen Dingen bewegen. Wir denken auch an eben Social Media, Gamification, diese ganzen neuen Buzzwords, die da letztendlich mit rein müssen. So, dann muss aber diese Story believable sein. Es geht über einen technischen Demonstrator hinaus. So, das ist von da an der Seite auch ein Risiko, kriegen wir das hin. So, die Animationen, die wir gesehen haben eben, warum haben wir die denn so schlecht gemacht damals in dem Projekt? Ja, es gab damals auch schon Animationen, die waren tatsächlich besser, aber wenn man einfach mal die Abspende anguckt von diesen tollen Animationen im Film, wie viele 100 Leute da für die 2 Jahre dran gearbeitet haben, ist klar, dass wir für die Forschungsgelder und für den schnellen Prototyp eigentlich das nicht hinkriegen. Ja, und auch letztendlich es ist viel wahrscheinlicher, dass wir eine believable Darstellung eben in Video hinbekommen, was uns andere Probleme beschafft. Aber das ist so ein bisschen die Motivation. So, jetzt mache ich mal kurz was anderes. Character Believability, wie geht das eigentlich im Film? Weil die Herausforderung ist jetzt auch, dass wir sagen, ja, das sollen nicht mehr die Techniker machen, das sollen Autoren machen. Ja, wir holen Autoren ins Boot. So, jetzt geht's los. Autoren denken anders. So, Quizfrage, aus welchem Gemälde stammt dieses Bild vom Aristoteles? So, der gute Aristoteles, hier vom Raphael gemalt, hat schon gewusst, dass irgendwie eine gute Geschichte aufgebaut ist, aber die war letztendlich, bestand aus 3 Akten meinetwegen, hat irgendwelche Wendepunkte. Diese Art von Modelle werden eigentlich von den Autoren nicht benutzt. Es gibt hier ein anderes, was sinnvoll ist oder was ich von auch einem Drehbuchautor immer wieder genannt kriege, das von Frank Daniel aus Hollywood. A story starts with a character. Es ist ganz wichtig, dass dieser Hauptcharakter, diese Figur, believable ist. Also, somebody wants something badly and is having difficulty getting it. Das gehört auch noch dazu. Der will irgendwas, ja, dann want goal. Da kommt ein Obstacle, ja, er kriegt das nicht so einfach. Dann muss aber auch noch was auf dem Spiel stehen, irgendwelche Dinge, die wirklich ganz schlimm sind, wenn er da überhaupt nichts dran macht. Und ganz am Ende gibt es auch sowas wie ein need goal. Das ist, ich mache das jetzt sehr verkürzt, das kann man nicht in der Tiefe in der kurzen Zeit. Aber so nach dem Motto, was steht eigentlich der Hund dahinter? Was für ein tieferer Wunsch, den wir vielleicht alle auch hegen, steckt denn eigentlich dahinter? So, und mit diesem Modell, das muss man erstmal ausfeilen. Das macht die Persönlichkeit dieses Charakters aus. Daran kann man schon mal 2 Jahre sich abarbeiten als Autor. Ja, das ist nicht so selbstverständlich, dass einem das zufliegt. Und dann erst, wenn man Film macht, geht es darum, in welche Sequenz bringt man denn dann Ereignisse, um das zu erzählen. So, das heißt, da wird quasi so ein Modell gesehen, das unterschieden zwischen der eigentlichen Story und dem Plot, dem Handlungsablauf, dem Handlungsstrang. Und dann geht es darum, beim Plot denke ich nur noch ans Publikum. Dann denke ich dran, dass das Hoffnungen und Ängste hat, Hopes and Fears. Und ich spiele mit diesen Hoffnungen und Ängsten und gucke, dass ich irgendwie die Kurven, ja, pro Szene mal Hoffnung, mal Ängste mehr bespiele und letztendlich dann eine Reihenfolge rauskriege. Das könnte dann so aussehen, dass zum Beispiel, das ist hier mal ein Beispiel von Truman Show. Da ist jetzt dieser Charakter Truman, der hat natürlich Eigenschaften. Die liegen in seiner Vergangenheit, deswegen sind die hier links angeordnet. Die werden aber jetzt nicht, also die Geschichte geht hier los. Aber er muss ja irgendwie Vergangenheit haben, sonst würde er nicht dieser Charakter sein, der er gerade ist. Und die Geschichte geht eigentlich um die Ereignisse, die da rechts sind. Dann wird lange rumgebastelt in dem Drehbuchschreibeprozess, bis rauskommt, in welcher Reihenfolge man das Ganze erzählt. Nämlich man fängt nicht vorne an, macht chronologisch, sondern um Spannung aufzubauen, muss man das so ein bisschen eben ausfeilen. Dieses Drehbuch von Truman Show hat 3 Jahre ungefähr gedauert zu entwickeln, hat Preise gewonnen, aber es ist wirklich Knochenarbeit anscheinend und auch nicht so trivial. So, dann perfektionieren diese Autoren diese Drehbücher und haben auch den Anspruch. So, jetzt kommen sie zum Interactive Storytelling. Was jetzt? Jetzt kommt so ein Autor in unser Projekt und macht Interactive Storytelling. Jetzt haben wir solche Strukturen, wo irgendwelche User Entscheidungen treffen müssen, machen aber nicht genau das, was der Autor gerne gewollt hätte, was die machen. Sondern machen irgendwas anderes. Ja, dann müssen im Prinzip für diese anderen Entscheidungen, die User auch treffen, ja Alternativen vorgehalten werden, sonst kommen sie da vor eine Wand. Typisches Beispiel eben von Computerspielen. Es gibt andere Strukturen, die dann in Computerspielen wieder rechts oft benutzt werden. Man kann tatsächlich nichts anderes machen, es ist nur Illusion, dass man die Wahl hätte, wie auch immer. Also wir müssen irgendwie unsere Arbeit ja so kanalisieren, dass wir auf den Punkt kommen und dann ja nicht unendlich exponentiell groß viel Alternativszenen drehen müssten beispielsweise. Jetzt auch für unser Geist- oder unser Spirit-Projekt. Genau an so einem Projekt müssen wir jetzt also quasi Storytelling-Prinzipien ja uns ausdenken, Story-Strukturen. Es gibt Lösungen aus der Informatik, zum Beispiel Planung aus der KI, also oder einfach wie hier mal metaphorisch gesehen ein Routenplaner. Wenn jetzt hier irgendwo eine Barrikade ist in der Mitte, dann sagt er, ich plane die Route um, du kommst trotzdem zu deinem Ziel. Ich könnte das jetzt mal metaphorisch auf Storytelling, also dass das so eine Storymap wäre, ich hätte mögliche Ereignisse und dann muss halt dieser Planer finden, okay, der User wollte das jetzt hier nicht, dann muss er irgendwo halt woanders seine Story langlegen, dass vielleicht am Ende doch das Autorenziel erreicht wird und der Autorenwunsch stattfindet. So. Jetzt zeige ich nochmal ein anderes Beispiel, was wir gemacht haben, auch wieder mit Studenten, was auch mit Videos, wenn man so will, funktioniert. Also man sieht die Animation, die 3D-Animation ist gar nicht mehr so das Topic, ne, bei dem Storytelling jetzt hier, bei dem Vortrag. So, der Tipp der User jetzt hier, das ist die Interaktion, man kann es lesen hoffentlich. Also es geht hier darum, dass man gleich einen Streit schlichten muss. So, wir haben das Problem der Spracheingabe, also wir tippen.
We really need to talk about the look of Cineo. There are a lot of issues that we have to decide about.
Ich will mal kurz stoppen. Es geht um das Programm Cineo. Das ist also das, was auch zusammen mit Wolfgang Müller ist er schon da, noch nicht, aber letztendlich jetzt auch aus einer Historie, kann man sagen, heraus aus unserer Community gemeinsam gemacht wurde, dass da im Prinzip mit diesen Chatbots miteinander geredet wird. Die beiden, noch kurz erklärt, sind jetzt ein Informatiker und eine Designerin, die sich offensichtlich streiten über die Zukunft von diesem Programm, wie man das jetzt machen soll.
Cineo has just got to have a cooler look.
Completely secondary. Let's get the technology to work first, then we can worry about the look.
Cineo has to grow up and get groovy, otherwise it will bomb.
Hey, reality check, could you please get back down to earth?
Man muss jetzt moderieren, ne? Dass der sich ein bisschen benimmt.
Okay, you're right. A beautiful game without any working technology won't sell either. So we should continue to focus on the technology.
Nobody is going to take Cineo seriously the way it is now. The general impression we get from the interface is simply too technical and just not respectable.
So, ich mache mal ein bisschen leiser und rede drüber. Die streiten sich also ganz klar, so ein typischer Projektstreit, den wir auch ständig sonst hätten, wenn wir interdisziplinär arbeiten. In diesem Spiel muss es natürlich so sein, und das sollte man kurz noch erklären, was man sieht, sind einzelne Videoschnipsel. Es ist kein Film, sondern also jeder einzelne Wortbeitrag von einem von den beiden Characters ist eine Videosequenz und die werden ad hoc aneinander gehängt. Das Ganze ist animiert mit so einem Foto-Animationstool Crazy Talk. Das ist auch so, das wurde mal experimentiert, dass dadurch, dass es so ein bisschen wackelig ist, kommen auch Fehler, die beim Video aneinandersetzen passieren. Jetzt fallen nicht so sehr ins Gewicht. Also Believability ist eigentlich so höher, haben wir festgestellt, als wenn man das dreht, wo man dann erwartet, dass man eigentlich ja, konsequent durchläuft. Am Ende des Spiels würden die beiden sich dann auch irgendwann streiten und man hat das Spiel verloren.
Discussion. I don't think we'll ever work together again.
So true. adventure, we might have come to some end. Now I get to listen to Ben's stupid opinions all week long. Thank you very much.
Okay, also das ist schön und mit Wolfgang Müller und auch Claudia, die auch im Publikum sitzt. Also man sieht, dass wir noch weiter zusammenarbeiten. Hatten wir auch ein Paper da Ende des letzten Jahres, wo wir erklärt haben einmal, wie das mit dem Videoablauf funktioniert, aber auch den ganzen Authoring-Prozess. Jetzt geht es kurz wieder ums Authoring. Es kriegt gleich die Warnung, noch eine Minute. Deswegen mache ich da so ein Daumenkino raus. Es gibt hier verschiedene Akteure, die geschrieben werden müssen. Aber das Schreiben ist letztendlich nicht alles. Das heißt, wir haben hier so ein Prototyping-Werkzeug mit Text-to-Speech, wo man ad hoc tippen kann und man kann es hören. Also da muss man nicht gleich drehen. Ne? Und diese ganze aufwendige Animation, die ist natürlich ganz zum Schluss zu tun. So, und dann gibt es so ein Authoring-Tool, was mehr pilzig ist und nicht so richtig schön. Das heißt, die Hauptdesignarbeit ist eigentlich tatsächlich draußen gemacht. Erstmal wurden die also ein Schlüsselpunkt ist, dass man lernen muss, was jedes einzelne Wort macht. Also wenn ich irgendwas sage, einen Satz, muss man ihn als eine Aktion verstehen, die etwas ändert. Man hat dann eine Struktur gebaut, Paper-Prototyping mit Karten, die man gebastelt hat, also bevor die Studenten wirklich an die Technik mussten. Das ist noch wichtig, dass wenn jeder Satz, der muss etwas bewirken, da gibt Punkte, Plus und Minus, also ein Streitpunkt hoch, ja, oder ein Besänftigungspunkt runter. So, dann wird eine Struktur aufgebaut und das wird dann iterativ so lange getestet, auch mit diesen Text-to-Speech-Elementen, bis zum Schluss wir sagen, okay, der Dialog funktioniert, jetzt können wir drehen, jetzt können wir vielleicht auch animieren, jetzt kommt die ganze Arbeitszeit der Produktion. So stellen wir so ähnlich uns das jetzt auch vor bei dem Spirit-Projekt, also mal sehen, wie weit wir kommen. Ich sehe es auch ein bisschen als Experiment. Dieser ganze Authoring-Prozess, also ich bin da auch ein bisschen eingebunden in so eine Community, die jetzt Interactive Storytelling betreibt, genau dieses Problem behandelt, zwischen Autoren und Technikern interdisziplinär zu arbeiten, wenn man so will. Also ein bisschen in der Tradition auch, wie das früher bei Detlef anfing. Ich als Designerin unter lauter Informatikern habe irgendwie survived. Also es ging nicht ohne, dass man mit Verständnis aufeinander zuging. Und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen, dass wir diese Möglichkeit hatten in der Abteilung, also diese tolle Zusammenarbeit, die jetzt hier eigentlich auch weitergeführt wird. Rückblick, es gab drei Punkte. Einmal Illusion vom Leben ist mehr die Glaubwürdigkeit, es geht nicht so sehr um Realismus. Es ging auch um Storytelling-Prinzip, ein kleiner Exkurs und welche Probleme und Lösungen wir aktuell gerade bei Interactive Storytelling behandeln. Dankeschön.